unwürdigen Unterkünften untergebracht und sind häufig aber auch konfrontiert von Drohung und Gewalt. Die Direktorin des Deutschen Institutes für Menschenrechte, Beate Rudolf, ist mehrfach zitiert in der jüngsten Presse mit dem Zitat: Schwere Arbeitsausbeutung ist aktuell ein risikoloses Geschäft. Diese Menschen haben faktisch kaum eine Möglichkeit, ihre Lohnansprüche gerichtlich durchzusetzen. Und vielleicht werden wir im Laufe der Diskussion vielleicht auch noch mal auf Ihre Erfahrungen eingehen können. Vielleicht meine persönliche Erfahrung als niedersächsische Landtagsabgeordnete, die ich lange war, sind natürlich die Branchen, mit denen wir in Niedersachsen konfrontiert waren, im Bundesland Niedersachsen. Das ist ganz vorneweg die Schlachtindustrie. Viele von Ihnen haben davon gehört. Die Zustände dort betroffen sind hier insbesondere osteuropäische Arbeitnehmerinnen im Oldenburger Land, im Emsland, teilweise auch aus meinem Landkreis, dem Nordkreis Osnabrücker Land. Die Menschen kommen aus Polen, aus der Ukraine, aus Rumänien, aus Bulgarien und sie arbeiten, wie gesagt, in Schlachthöfen und zerlegen in Akkord Schweine und Rinder. Das sind unter anderem EU-Bürgerinnen, die Freizügigkeit genießen, aber wie gesagt, aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen verschiebt sich die Grenze gen Osten und es kommen zunehmend Menschen aus der Ukraine und aus Moldawien. Wir kennen andere Branchen, die Pflege, in haushaltsnahen Tätigkeiten, aber auch in der Baubranche und im Transportwesen. Deshalb glauben wir, ein sehr, sehr aktuelles Thema, nicht nur für Europa, international, sondern auch für Deutschland. Umso froher bin ich, dass wir zwei Referentinnen gewinnen konnten für unser Panel. Einmal Petra Vleklik, sie leitet das Ressort Migration und Teilhabe in der Vorstandsverwaltung der IG Metall. In der IG Metall haben laut einer aktuellen Studie, Sie werden sicherlich noch mal darauf eingehen, 21,7% der Mitglieder einen Migrationshintergrund, was im Grunde dem Anteil unserer Gesamtbevölkerung entspricht, der deutschen Gesamtbevölkerung. Und damit ist die IG Metall die größte politische Organisation in Deutschland, in der Menschen mit Einwanderungsgeschichte ihre Interessen vertreten und einbringen können. Uns war es ganz wichtig, heute jemanden aus dem Gewerkschaftsbereich auch einzuladen, weil es geht um ganz schlichte Arbeitnehmerinnenrechte, die für alle weltweit gelten sollten und national sowieso. Und warum gilt das eben nicht für Menschen, die hier arbeiten? Insofern vielleicht auch nochmal der Einwurf, der Global Compact for Migration hat in diesem Sinne auch seine Daseinsberechtigung. Da wird in der Öffentlichkeit nur nicht darauf eingegangen, dass viele Ziele des Global Compact for Migration, der am Montag verabschiedet wird, zum großen Teil oder da geht es zum großen Teil um die Schutzrechte von Migrantinnen und Migranten, die zu Erwerbszwecken weltweit unterwegs sind. Also insofern, Frau Vleklik, wir freuen uns sehr, Sie von der IG Metall hier zu haben. Ein Grund natürlich auch, IG Metall ist konfrontiert, wir haben da im Eingang kurz drüber gesprochen, auch wegen der Werftenindustrie, bei mir auch an der Küste, auch in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, auch dort findet ausbeuterische Arbeit statt. Und als zweiten Gast Professor Dr. Gilles Reckinger. Sie sind Ethnologe, europäischer Ethnologe. Sie haben eine Professur inne gehabt für interkulturelle Kommunikations- und Risikoforschung an der Universität Innsbruck bis Anfang diesen Jahres ungefähr.
Bis September.
Also ganz aktuell leiten Sie jetzt das ICEC, Institut Supérieur de l'Économie, ich hatte kein Französisch in der Schule, in Luxemburg. Und Ihre Arbeitsschwerpunkte, und das wird wahrscheinlich auch noch mal deutlich bei unserem Gespräch heute, Migration, Prekariat und das europäische Grenzregime. Und in diesem Jahr erschien, und umso spannender, Ihr Buch Bittere Orangen, viele haben es vielleicht auch schon im Regal stehen, ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa, in dem Sie eben über die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere der Erntearbeiterinnen in Süditalien berichten. Ein Beispiel für eine Branche, die aber, glaube ich, beispielhaft steht für viele Orte in Europa und eben auch in Deutschland. Insoweit herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, ich möchte vielleicht mit Ihnen anfangen, Herr Reckinger. Sie haben lange recherchiert, viele Interviews geführt in Süditalien. Vielleicht zum Anfang, weil Ihr Buch ja auch sehr spannend zu lesen ist. Wie sind Sie auf das Thema gekommen, der Arbeitsmigrantin? Das ploppt ja ab und zu mal auf, aber ich glaube, es gibt wenige sozusagen Berichte, die so tief auch in die Situation der Arbeitsmigrantin eintauchen. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was war Anlass, dass Sie den Menschen quasi ein Gesicht geben, auch mit Ihrem Buch?
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank, dass ich hier sein kann und über meine Forschung berichten kann. Also ich bin seit 10 Jahren im Mittelmeerraum tätig, forschend tätig. Ich bin aber schon länger in Arbeitsmarktforschung, ethnologischer Prekarisierungsforschung aktiv und auch in Migrationsforschungszusammenhängen, vor allem in Österreich tätig gewesen. Davor bin aber, wie gesagt, seit 10 Jahren im Mittelmeerraum. Ich habe eine ethnografische Arbeit auf der Insel Lampedusa veröffentlicht. Dort vermutete ich damals, die Flüchtlinge kennenzulernen, die uns medial nur als amorphe Masse präsentiert werden, auf deren Buckel dann sozusagen Angst erzeugt wird. Das kennen wir alle. Lampedusa ist ja für uns alle mit ganz spontanen Assoziationen und für alle wahrscheinlich die gleichen verbunden. Und interessanterweise war aus dieser blieb nach dieser Forschung ein ganz erhebliches Desiderat zurück, nämlich hatte ich in Lampedusa kaum Gelegenheit, Geflüchtete kennenzulernen. Das hatte viele Gründe, unter anderem die europäische Obsession und auch die italienische Obsession, die Menschen vor den Augen der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft zu verbergen. Die Menschen wurden in Lampedusa nur erst versorgt, in Lager gebracht und dann weitergebracht. Das heißt, meine forscherische Neugier gebot es mir quasi, den Menschen dann zu folgen aufs Festland nach Kalabrien. Und das ist sozusagen die Bühne der Forschung, die ich seit 2012 dort durchgeführt habe und wo eben jetzt dieses Buch Bittere Orangen erschienen ist. Was wichtig ist, ist, dass ich mit dieser Forschung überhaupt nicht mich einreihen möchte in den Reigen jener Publikationen, die nach 2015 der ausgerufenen oder der x-ten ausgerufenen Flüchtlingskrise entstanden sind, sondern dass ich mit diesem Buch und dieser Forschung ein ganz anderes Phänomen in den Blick nehmen will, nämlich eines, das mit erschreckender Beständigkeit ignoriert wird, nämlich den Zusammenhang, den Nexus zwischen eben dieser Bootsmigration, vor allem aber nicht nur der Bootsmigration und eben extrem ausbeuterischen Arbeitsmärkten in Europa. Es geht nämlich darin um eben die Verfügbarmachung von Menschen, die keinerlei Rechte zugesprochen bekommen, in sehr großer Zahl für eben ganz viele europäische Arbeitsmärkte. Und ich bin sehr froh, dass dieses Panel eben nicht nur im Mittelmeerraum sozusagen thematisch sein wird, sondern eben auch mitten in Deutschland, mitten unter uns. Und das, was ich in oder bis dahin erstmal, oder? Oder möchten Sie noch eine Gegenfrage stellen?
Sie sind dann nach Kalabrien gegangen und sind dann konfrontiert worden, bewusst mit der Thematik? Oder wieso haben Sie dann speziell das Thema, Lampedusa ist ja erstmal klassisch sozusagen, wird man mit dem Thema Geflüchtete, Abschottung der europäischen Grenzpolitik oder Abschottungspolitik thematisiert, aber wie kamen Sie dann auf das Thema Arbeitsmigration?
Also hier muss ich dann ein bisschen weiter noch berichten. Das, was ich in Kalabrien erfahren habe, sind zwei Dinge. Einerseits findet dort in ganz erheblichem Ausmaß Illegalisierung statt und systematische Entrechtung von Menschen und auf der anderen Seite große Ausbeutung. Jetzt, wie bin ich also konkret dahin gekommen? Also ich wusste natürlich dann, wo die Menschen hingebracht werden von Lampedusa. Das ist kein Geheimnis. Es gibt eben über das ganze italienische Territorium verteilt mehrere, als ich angefangen habe, 13 solcher Identifizierungs- und Abschiebelager. Dort werden Menschen hingebracht, die Männer tendenziell eher in den Süden Italiens, die Frauen eher in den Norden, in die Großstädte. Das legt die Vermutung nahe, die auch die damalige Parlamentspräsidentin Laura Boldrini zumindest nicht dementiert hat, als ich sie gefragt habe, dass eben gezielt mit der Verbringung der zu verwaltenden Bootsmigranten und Migrantinnen schon mal Arbeitsmärkte bespielt werden müssen, weil die Menschen nämlich während des Verfahrens aus den Lagern verwiesen werden, beziehungsweise danach sich ja dann in Italien wiederfinden und eben in der Landwirtschaft Süditaliens eben vor allem auf männliche Arbeitskraft zurückgegriffen wird und am Rande der Großstädte eben Frauen vor allem in der Haushaltspflege, aber auch in der Sexarbeit benötigt werden. Ich habe es jetzt schon gesagt, während die Menschen in diesem Verfahren sind, werden sie sozusagen, finden sie sich auf der Straße wieder, müssen jede Arbeit annehmen, die sich bietet. Und das findet, ist eben in meinem konkreten Fall in Kalabrien auf den Obstplantagen, vor allem auf den Orangenplantagen. Das ist eine saisonale Arbeit einerseits, also von ungefähr November bis März. Und andererseits ist es eine Tagelöhnerarbeit, das heißt, die Menschen müssen jeden Tag auf den Arbeitsstrich gehen und hoffen, dass man sie mitnimmt. Ihre Chancen, mitgenommen zu werden, die sinken mit jedem Lebensjahr erheblich. Also die Jungen haben die besten Chancen, ab 40 sind die Chancen, überhaupt Arbeit zu finden, sehr, sehr gering. Dann kommt dazu, dass diese Arbeit, also diese Tagelöhnerarbeit, meistens eben ohne Arbeitsvertrag oder mit gefälschten Arbeitsverträgen funktioniert und in der Konsequenz, weil die Menschen ja nicht die Möglichkeit haben oder nicht wissen, dass sie die Möglichkeit hätten, Arbeitnehmerrechte, Arbeitnehmerinnenrechte einzuklagen, auch eine Arbeit, die sehr schlecht bezahlt ist. Also 25 Euro Tageslohn. Die realistische Chance, Arbeit zu finden, liegt bei 5 bis 10 Tagen im Monat. Sie sehen also, da kommt nur ganz wenig rein. Und die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen knöpfen den Leuten manchmal auch noch 5 Euro ab vom Tageslohn dafür, dass sie sie in völlig überfüllten Minibussen überhaupt zur Plantage bringen. Das heißt, die eine Gruppe der Menschen, die sich dort wiederfinden in diesen Arbeitsverhältnissen, sind Menschen, deren Asylverfahren noch läuft. Das sind keine Arbeitsmigranten per se, sondern das sind eben oftmals auch Kriegsflüchtlinge und Flüchtlinge eben nach der im Sinne der Genfer Konvention, deren Verfahren noch läuft. Das andere ist natürlich, in den Booten haben wir auch Menschen, die aus anderen Gründen ihre Länder verlassen haben. Auch die finden sich in großer Zahl in diesen Arbeitsverhältnissen wieder. Wenn dann dieses Verfahren ausgegangen ist, dann ist es für viele so, dass sie einen Ausweisungsbescheid bekommen, dass sie Italien also innerhalb von 2 Wochen verlassen müssten. Dafür gibt es aber keine Unterstützung. Und Italien ist, wie Sie wissen, groß und der Brenner ist zu. Und auch in Kufstein ist die Grenze nach Deutschland zu, nach der Schweiz und in Ventimiglia nach Frankreich. Es ist fast nicht mehr möglich, Italien zu verlassen, wenn man schwarz ist. Diese Leute finden sich dann ebenfalls auf diesen Arbeitsmärkten wieder, genauso wie jene aber, die anerkannt worden sind und die eigentlich ganz offiziell und legal in Italien Arbeit suchen dürften, weil die italienische Gesellschaft, der Rassismus in der Gesellschaft steigt und weil es einfach für jemanden, der eben eine dunkle Hautfarbe ist, hat, fast unmöglich ist, einen legalen Arbeitsvertrag zu bekommen. Das heißt, die Leute finden sich in diesen Verhältnissen wieder, egal wie ihr rechtlicher Status ist. Jetzt kommt paar Jahren etwas hinzu. Es kommen zwei Phänomene dazu. Das eine ist, dass sich zahlenmäßig erhöht hat. Also es gibt jetzt mehr Arbeitskräfte auf diesen Arbeitsmärkten, was die Löhne noch sinkt. Das ist eine direkte Konsequenz der Grenzschließung und des Zusammenbruchs der europäischen Solidarität seit 2015. Und das Zweite ist, dass das ist schon ein Phänomen, das etwas früher begonnen hat, nach der Wirtschaftskrise 2008, der Finanz- und Wirtschafts- und Bankenkrise 2008, viele Menschen, die jahrelang legal in Italien gelebt haben und aus subsaharischen Ländern waren, in Norditalien, wo sie in der Industrie sehr oft gearbeitet haben, ihren Job verloren haben und eben aufgrund des steigenden Rassismus auch keine Arbeit mehr gefunden haben. Das sind Leute, die auf einmal auch in den Süden Italiens migrieren und dort versuchen sozusagen zu überleben, weil man zumindest in diesen Slums, in denen die Menschen leben, die sich dort herausbilden, die tatsächlich genauso aussehen, wie wir das aus dem Fernsehen kennen, aus der sogenannten Dritten Welt, weil das der einzige Ort ist in Italien, wo sie keine Miete zumindest zahlen müssen. Also diese Obstplantagen sind auch zum Point of No Return geworden für all jene, die eben aufgrund des des Zusammenbruchs der europäischen Solidarität sich jetzt dort wiederfinden.
Wie muss man sich das vorstellen im politischen Diskurs? Einerseits die Behörden, dulden die eine solche Situation? Schauen sie zu? Wie ist das sozusagen aus Ihrer Erfahrung? Haben Sie Interviews geführt, auch mit kommunalen Vertretungen oder sozusagen Vertretungen der Region? Ist da eher die Diskussion, das sind illegale Untergetauchte und man kriminalisiert eher die Betroffenen, indem man ihnen sagt, sie verweigern sich einer Abschiebung oder entziehen sich einer Abschiebung? Oder ist es wirklich so, dass man wegschaut, weil man sagt, naja, diese Branchen profitieren eben und können nur funktionieren durch diese ausbeuterische Tätigkeit? Und wie ist der politische Diskurs? Also gibt es Akteure, auch beispielsweise aus Ihrer Sicht Gewerkschaften, NGOs, Zivilgesellschaft, die zumindest für eine Legalisierung in Anführungsstrichen oder eben auch für die Einhaltung von menschenrechtlichen Standards kämpfen?
Das, was mich erschreckt hat und was die Ebene von Gioia Tauro, wo das stattfindet in der Provinz Reggio Calabria, unterscheidet von Lampedusa, ist, dass die Bevölkerung sich als einerseits sehr rassistisch zeigt und andererseits als ignorant und nicht interessiert daran, wer eigentlich diese Menschen sind. Also zum Beispiel diese Vielheit der Status, die es ja auch nochmal für die Menschen ganz anderen Druck erzeugt, ja, ob ich eben Papiere habe oder ob ich bangen muss, ob ich in 6 Monaten eine Verlängerung bekomme oder ob ich überhaupt gar nicht offiziell existiere. Das macht natürlich für die Menschen sehr wohl einen Unterschied, aber im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht. Im Gegenteil, der öffentliche Diskurs kriminalisiert, wie Sie es gesagt haben, eher die Betroffenen. Beziehungsweise man sagt, ja, die haben ja auch in ihren eigenen Ländern nicht mehr verdient, was nicht stimmt. 2 Cent für 1 Kilo gepflückte Orangen ist in keinem Land der Welt ein guter Lohn. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die politische Ebene. Auf der nationalen Ebene Italiens bin ich immer wieder schockiert darüber, wie groß die Ignoranz ist, was da eigentlich los ist. Alle wissen, dass es diese Zeltstadt gibt und es ist das Innenministerium, das diese Notzelte, um die sich dann herum diese Slums ausbreiten, geliefert hat. Die ersten, das waren aber Container 2011 und seither in regelmäßigen Abständen vom Zivilschutz werden neue Zelte geliefert und Sie haben es vielleicht mitbekommen, Herr Salvini war auch dieses Jahr schon einmal dort in dieser Zeltstadt, hat sozusagen dort in diesem Slum sich filmen lassen und diese Bedingungen skandalisiert und eben gesagt, es ist eigentlich, das waren seine Worte, die Linke, die diese Sklaverei eigentlich produzieren würden, weil sie eben die Leute nach Italien hineinlässt. Das ist völlig falsch, denn die Orangenproduktion in Kalabrien, die lag da nieder. Die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg forciert, um diese strukturschwache Region zu entwickeln. Und das funktionierte nicht gut, weil in Kalabrien eben nichts gut funktioniert. Es ist das Rückzugsgebiet der mächtigsten Mafia der Welt. Und seit jetzt diese Bootsflüchtlinge in den 90er Jahren auf einmal dort als Arbeitskräfte verfügbar wurden, lohnte es sich wieder, diese verwilderten Obstplantagen in Betrieb zu nehmen. Also es ist eben gar nicht so, dass diese Migranten irgendwie den Italienern die Arbeit wegnehmen würden oder selbst die Sklaverei zu verantworten hätten, in denen sie da sich wiederfinden, sondern dass sie überhaupt da sind, ist die Voraussetzung dafür, dass dieser ökonomische Zweig funktioniert. Das gilt in anderem Maße übrigens auch für Spanien. Also die europäische, gerade Zitrusproduktion könnte überhaupt, die Preise sind sehr, die Weltmarktpreise sind sehr niedrig und die könnte ohne diese Ausbeutung überhaupt nicht funktionieren. Das andere, dulden die Behörden diese Ausbeutung absolut. Also ich habe von diesem Arbeitsstrich gesprochen, da sind jeden Morgen Hunderte von Menschen am Bahnhof und entlang der großen Straßen, Einfallstraßen, Kreuzen und so weiter vorzufinden. Und die Polizei fährt da durch und sieht einfach nichts. Also die und ich habe es vorhin auch gesagt, es gibt diese Praxis, die ist sehr verbreitet, nicht nur dort, in ganz Italien, mit gefälschten Verträgen die Menschen zu beschäftigen, weil eben in Italien das Gesetz vorsieht, dass Menschen, nachdem sie 6 Monate offiziell gearbeitet haben, ein halbes Jahr Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben. Das heißt, es gibt ein Incentive sozusagen für Bauern und Bäuerinnen, eine Person, vielleicht eine arbeitslose Person aus ihrer Verwandtschaft auf dem Papier zu beschäftigen, stattdessen aber lieber einen Migranten die Arbeit machen zu lassen und nach 6 Monaten dann gemeinsam mit dem Familienmitglied sozusagen den Staat sozusagen zu bestehlen und dieses Geld einzustreichen. Also auch diese Praktiken sind bekannt und werden wenig geahndet. Also mir haben einige Arbeiter erzählt, das sind ja meistens Männer, dass sie eben einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, auf dem dann irgendwie der Name einer italienischen Frau, was weiß ich, Jahrgang 1953 oder so steht, auch wenn sie erst 20 sind. Und wenn es dann eine Kontrolle gibt und sie zeigen diesen Vertrag vor, dann ist auch alles wieder in Ordnung. Also das heißt, das passiert unter Mitwisserschaft der Behörden. Letztes, ich bin leider ein bisschen lang, ich merke es, auf Gemeindeebene ist es so, ich hatte Gelegenheit, mit einem sehr engagierten Bürgermeister in Kontakt zu treten, der einen Gemeinde, auf dessen Gebiet sich so ein großes Slum befindet. Das war ein Bürgermeister, der war nicht gewählt, sondern der war kommissarisch eingesetzt. Das ist in Süditalien sehr häufig, wenn die gewählte Administration im Gefängnis sitzt, so wie es hier der Fall war. Und der Mann war sehr engagiert. Er hatte sich vor allem engagiert dagegen, dass die Chemiewaffen des Assad-Regimes über den Hafen von Gioia Tauro nach Europa gebracht wurden, um zerstört zu werden, weil er sagte, dieser Hafen ist in der Hand der Mafia, man weiß nicht, was passiert. Er war damit an die internationale Presse getreten und das war das eine, was er getan hat, was ich bemerkenswert fand. Das andere war, dass er eben sich darum bemüht hat, sozusagen alles, was in der Macht des Bürgermeisters einer solchen Gemeinde steht, zu tun, diesen Menschen ein Fortkommen sozusagen aus diesen Bedingungen zu ermöglichen, nämlich indem er ihnen Personalausweise ausgestellt hat, sozusagen, weil diese Slums eben offiziell keine Adresse haben. Und er wurde dann relativ bald danach selbst verhaftet und war dann auch im Gefängnis. Und zwar lautet der Vorwurf, dass er als externe, Soccorso Esterno, also externe Beihilfe zu mafiösen Aktivitäten quasi, also da ging es irgendwie um eine Erteilung einer Genehmigung für ein Tabakwarengeschäft, also etwas ganz Kleines. Und was mir das vor allem zeigt, ist, dass die Mafia in Kalabrien eben so mächtig ist, dass sie nicht nur das Territorium und ihre Menschen, die Menschen des Territoriums kontrolliert, sondern eben auch den Kampf gegen sich selbst, indem sie eben unliebsame Gegner quasi ans Messer der Justiz liefert.
Vielleicht abschließend zum Eingangs, um einen Einblick zu haben, Sie bringen das Beispiel von Kwame aus Ghana, der, glaube ich, so beispielhaft steht für diejenigen, von denen Sie gerade gesprochen haben, täglich am Bahnhof stehend in der Hoffnung, dass sie einen Job für den Tag bekommen. Und wenn sie bis 9 Uhr niemanden gefunden haben, ist wahrscheinlich auch sozusagen die Chance in Anführungsstrichen verpasst, an dem Tag Arbeit zu finden. Ich denke mal, in der Situation, wo sich die verschiedenen Personen wiederfinden in Italien. Sie haben gesagt, auch unter den Bedingungen, wie sie in Italien arbeiten, hat man teilweise als Arbeitnehmer mehr verdient im Herkunftsland. Sprechen Sie davon, dass sozusagen diese Menschen im Orbit landen? Also sie haben keine Perspektive, rauszukommen aus dem Land in jegliche Richtung. Ich schätze mal, jetzt durch die Abschottungspolitik, die wir auch innerhalb des europäischen Schengen-Systems haben, auf der einen Seite, und Sie sprechen ja vom europäischen Grenzregime, das dieses ganze System produziert, sich außerdem noch weiter in die Subsahara verlagert. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben in die Interviews, wie ist sozusagen also das Gefühl derjenigen zu wissen, sie können nicht weiter nach Europa in ein anderes Land, von dem sie ja hoffen, Herr Kwame hat Sie angesprochen, wie kann ich sozusagen eine Lizenz bekommen, um nach Deutschland zu kommen, aber gleichzeitig auch irgendwie die Rückkehr in das Herkunftsland nicht möglich ist. Wie ist die psychologische, traumatische Situation dieser Menschen?
Ich bin jetzt sehr dankbar, dass Sie die Traumatisierung ins Spiel bringen, denn einige dieser Menschen würden in öffentlichen Diskursen als Wirtschaftsflüchtlinge abgewertet werden, weil sie eben nicht unbedingt aus einem Kriegsgebiet kommen. Zum Beispiel Kwame, den Sie jetzt angesprochen haben, kommt aus Ghana, ein Land, das als Vorbild in Westafrika immer herangezogen wird. Aber auch seine Geschichte zeigt aber eben auch, dass diese Sicherheit eben sehr relativ ist, weil bei ihm eben ein lebensbedrohlicher familiärer Konflikt den Auslöser für seine Flucht gegeben hat. Und was man eben sieht, ist, dass eben diese Migrationsbewegung sozusagen, die dann in Europa vielleicht endet oder zumindest einen temporären Endpunkt in Süditalien vielleicht nimmt, dass die eben von so vielen Gefahren und Verletzungen und Verletzbarmachungen gezeichnet ist, dass eben tatsächlich die Menschen traumatisiert in Europa ankommen. Wobei auch das lange Leben in dieser Unsicherheit, in diesen Slums Süditaliens natürlich auch eine Traumatisierung bedingen kann. Viele der Menschen haben körperliche Schwierigkeiten, also sind schwer krank in diesen Slums, aber alle bräuchten darüber hinaus auch psychiatrische Unterstützung und damit, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die ihnen sozusagen zuteil kommt. Das, was sehr, sehr viele Menschen festgestellt haben in der Analyse ihrer Situation in Europa, ist das, dass sie einerseits gestrandet sind in Europa. Viele wollten nicht nach Europa. Also dieser Diskurs, das Eldorado, das man unbedingt erreichen will, also der geht aus seinem kleinen Dorf in Ghana weg, um dann puff nach, weiß nicht wo zu kommen, ja, nach Berlin von mir aus. Das stimmt so nicht. Ja, das ist von vielen Zufälligkeiten und Rückbewegungen sozusagen gekennzeichnet und von langer Dauer auch. Und viele der Menschen, die in Süditalien sich wiederfinden, sind im Zuge der Libyen-Krieges gekommen. Und zwar nicht, weil sie dort auf der einen oder auf der anderen Seite gestanden wären, sondern weil sie vor den NATO-Bomben geflohen sind, die nicht fragt, wenn sie fällt, wer auf wessen Seite der steht, der drunter steht. Und einige, ich weiß jetzt nicht, ob das auch Kwame war oder sein Kollege, wussten auch gar nicht, dass ihr Boot nach Europa fuhr. Die wussten einfach, das Boot bringt mich weg hier aus dem Krieg in Libyen. Die dachten, das fährt nach Tunesien oder nach Ägypten und waren dann ganz überrascht, als sie in Europa waren. Was die Menschen dann in Europa merken, also das ist das eine, dass sie gestrandet sind. Und das zweite ist das, dass sie festgesetzt sind. Also ich analysiere das mit in Anlehnung an den französischen Soziologen Didier Bigot als Orte der Verbannung, also dass sich eben diese Menschen in großer Zahl, aber eben wie gesagt nicht nur, davon werden wir nachher noch erfahren, an den Peripherien Europas wiederfinden, kommt eben einer Verbannung aus dem öffentlichen Blickfeld sozusagen gleich. Ja, die Menschen erwirtschaften dort, wo Europa nicht hinschaut, sozusagen den Wohlstand aller quasi, ja, weil wir brauchen nicht viel auszusetzen, um in der Weihnachtszeit zu unserem täglichen Vitaminbedarf zu kommen. Das ist also die Festsetzung, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass sie daraus, also aus diesem Stranden und aus dieser Verbannung, diesem Festgesetztsein, einige ganz explizit ihre Bedingungen beschrieben haben als eben Sklaverei. Und wie gesagt, der Untertitel meines Buches, Ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa, nimmt das auf. Also das ist nicht nur ein wissenschaftliches Analyseergebnis des weißen männlichen privilegierten Forschers, der hier vor Ihnen sitzt, sondern es ist tatsächlich eine geteilte Erfahrung derer, für die ich versuche sozusagen hier auch zu sprechen. Es geht eben, das habe ich eingangs ja schon gesagt, darum, dass die Menschen eben verfügbar gemacht werden, dass sie faktisch sich nicht bewegen können. Also das Neuartige an dieser Form der Sklaverei ist, dass diese Menschen nicht verkauft werden, dass sie nicht in Ketten liegen, dass sie theoretisch frei sind, aber eben vogelfrei. Und dass sie aufgrund dieser strukturellen Unmöglichkeit, der strukturellen Festsetzung in der Peripherie keine andere Möglichkeit haben, als all jegliche Arbeit anzunehmen, die sich bietet unter den Bedingungen, die sich bieten. Denn zu diesen Bedingungen, die ich schon jetzt kurz geschildert habe, kommt dazu, dass sich immer wieder rassistische Übergriffe, Pogrome ereignen in Kalabrien. Davon erfahren wir hier ganz wenig und wenn nur in den Randspalten. Und die häufen sich auch. Das heißt, die Menschen werden oft in kleinen Gruppen attackiert, mit Eisenstangen oder mit Schrotflinten angeschossen, aus fahrenden Autos und so weiter, wenn sie zur Arbeit gehen. Und das ist etwas, das ihre potenzielle Fähigkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, zum Beispiel ihre Rechte einzufordern, ganz massiv natürlich nochmal in Frage stellt.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Reckinger. Das ist ja schon eine gute, in Anführungsstrichen, Überleitung zu Petra Bleckling. Vielleicht für die Überleitung auch noch mal die Gelegenheit, die Artikel der allgemeinen Menschenrechte zu zitieren, die unser Panel ja auch begleiten. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. Artikel 4. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz von Arbeitslosigkeit. Artikel 23 Absatz 1. Und jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Artikel 23 Absatz 4. Frau Bleckling, wenn man die Situation in Italien hört, wir sind gar nicht so weit davon entfernt, wenn wir uns bestimmte Branchen angucken. Wie gesagt, ich komme aus Niedersachsen. Wir haben uns lange und beschäftigen uns nach wie vor mit der Situation in der Fleischindustrie. Auch dort ist ein Großteil der Arbeitnehmerinnen, hier vornehmlich EU-Bürgerinnen, aber wie gesagt auch Rumänen, Ukrainer und Moldawier, in wirklich sehr, sehr prekären Situationen untergebracht, aber eben auch in, muss man schon sagen, sklavenähnlichen Bedingungen, mit sklavenähnlichen Bedingungen konfrontiert. Doppelschichten von bis zu 15 Stunden, Mieten für Massenunterkünfte, die vom Lohn abgezogen werden, groteske Gebühren für Zeiterfassungschips, Schutzkleidung, die man selbst bezahlen muss, oder die Nutzung des Pausenraums, das Messergeld, was Sie kennen. Eine Lohnabrechnung kann dann so aussehen, 1.200 Euro für 255 geleistete Arbeitsstunden, wenn es denn letztendlich auch ausgezahlt wird. Zur Ausbeutung, Sie haben auch von Diskriminierung gesprochen, gehört auch ein sehr engagierter Pastor, der vor Ort die Bedingungen immer öffentlich gemacht hat. Ich möchte ihn hier erwähnen, Pastor Kossens hat von den Demütigungen gesprochen, die viele erfahren, auch in den Gesprächen, mit den Menschen geführt hat. Du bist nichts wert. Arbeitsunfälle, Sie sprachen auch davon, wie Schnittverletzungen sind an der Tagesordnung. Und oft lassen sich die Menschen nicht krankschreiben. Wir sprechen hier sehr oft auch von Subunternehmen, mit denen die großen Schlachthöfe arbeiten und sich dann jeglicher Verantwortung entziehen, Frau Bleckling. Wir sprechen von Werkvertragsarbeitnehmerinnen, also wo man versucht, auch wirklich das Arbeitsrecht, was da ist, zu unterlaufen, vornehmlich Werkvertragsarbeitnehmern auch in der Werftenindustrie und eben auch von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmerinnen. Und ich kann natürlich auch noch viel sagen, das wissen Sie auch, zu den Unterbringungen, die wirklich katastrophal sind. Auch hier schauen die Behörden oder haben lange die Behörden zugeschaut. Dann ist es öffentlich gemacht worden durch viele Engagierte vor Ort und es ist einiges passiert und die Gewerkschaften sind auch aktiv vor Ort. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben in die gewerkschaftliche Arbeit, wie Sie versuchen auch zu beraten, diejenigen, die von dieser ausbeuterischen Arbeit betroffen sind, auch beispielsweise, wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, weil es temporäre Arbeitskräfte sind auf der einen Seite. Und vielleicht können Sie uns auch einen Einblick geben in die Rechte, die diese Menschen haben, nicht zuletzt auch als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger.
Ja, das war jetzt eine ganze Menge. Sowohl was das Buch betrifft, da bin ich jetzt auch nochmal, also sehr dankbar nochmal, auch über die Begriffe europäisches Grenzregime oder auch jetzt die Einführung, die Sie gesagt haben, der Bestandsaufnahme, die ja bekannt ist. Ich würde gerne trotzdem vorab jetzt noch mal was sagen, weil mir nicht immer ganz klar ist in dem Publikum, ob jeder so ungefähr weiß, wie Gewerkschaften organisiert sind, wie wir überhaupt beraten und so weiter. Das ist eine Auffälligkeit, die mir häufiger im Moment sozusagen da ist, weil lange spielten Gewerkschaften eigentlich, sag ich mal, die letzten 10, 15 Jahren gar nicht solche große Rolle mehr. Jetzt in der Forschung spielen wir wieder eine größere Rolle, sowohl in der Migrationsforschung wie auch in der internationalen Forschung. Und deshalb würde ich da gerne zwei, drei Sachen nochmal zu sagen. Ich kann jetzt schon mal sagen, also so Begriffe wie der Arbeiterstrich sind nicht nur etwas, was in Süditalien ist, sondern wir haben auch Städte in Deutschland, wo es Arbeiterstriche gibt, wo Menschen morgens abgeholt werden in die Bauindustrie, wo Menschen abgeholt werden, um einen Hochofen zu reinigen und dergleichen. Also von daher müssen wir uns gar nicht so weit zurücklegen und sagen, na ja, das ist halt im Süden Italiens und weil das da alles so ist, sondern das haben wir in Städten wie Duisburg, Frankfurt, Dortmund, Berlin kann ich nichts zu sagen, haben wir das auch, grenznahe Städte, Frankfurt-Oder, gibt es ebenfalls solche Sachen. Also von daher ist es so, dass wir auch von solchen Formen der Arbeitsvermittlung hier reden können. Ganz kurz nochmal zu den Gewerkschaften. Gewerkschaften und Migration, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß, dass wir immer in einer Doppelfunktion stecken als Gewerkschaften. Der erste Auftrag ist sozusagen, wir sind ein Mitgliederverband. Das heißt, die Menschen, die bei uns sind, haben ein Recht auf diese Beratung, auf diesen Service, auf diese Vertretung. Und Menschen, die erstmal nicht in einer Gewerkschaft sind, haben dieses Recht nicht. Und das machen unsere italienischen Kollegen, haben ähnliche Themen und Probleme, wie wir sie auch haben. Und deshalb muss man neue Konstrukte finden. Da werde ich gleich was zu sagen, weil sie sind ja noch kein Mitglied, die Menschen, egal ob sie aus Europa kommen oder aus Drittstaatsländern. Und das heißt, wir müssen andere Beratungsformen finden, die sozusagen das sozusagen ermöglichen. Und wir müssen da sozusagen auch ja, in gewisser Hinsicht aufpassen, dass man sich da nicht in der Quere kommt. Einmal mit der eigenen Satzung, aber natürlich auch hat auch der Gesetzgeber natürlich nochmal einen Blick darauf, das zu machen. Vielleicht noch mal ganz kurz, die IG Metall, da kann man immer ganz stolz hier sitzen. Wir sind nach wie vor die größte freie weltweite Gewerkschaft. Wir haben 2,4 Millionen Mitglieder. Wir sind Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich werde auch gleich noch was sagen zu den Projekten des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wie wir da auch kooperativ arbeiten. Und zu IG Metall möchte ich vielleicht zwei Sachen sagen. Ich hatte vorhin noch mal gefragt, im letzten Jahr sind wir ein bisschen, also zumindest in der Szene, in Schlagzeilen gekommen, weil wir mit dem Berliner Institut für Migrationsforschung, mit Naika Forutan, Serhat Karakali, eine Untersuchung gemacht haben. Und wir waren die erste Non-Profit-Organisation, die eine Untersuchung gemacht hat, nämlich mit der Frage, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind bei uns eigentlich Mitglied? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund haben eine Funktion in der Organisation? Und inwieweit sind sie sozusagen auch hauptamtlich beschäftigt? Uns war das nochmal wichtig, weil bisher nur Menschen ohne deutschen Pass erfasst werden in unserer Statistik. Und das ist bei allen anderen Einzelgewerkschaften auch so. Deshalb kann man das immer nur hochrechnen. Man kann sagen, wenn wir 1.000 Menschen haben ohne deutschen Pass, müssten wir den Faktor mal 2 nehmen oder mal 2,5, je nach Region und Branche, um eigentlich mitzukriegen, wie wir organisiert sind. Das Ergebnis hat uns selber sichtbar überrascht. Wir freuen uns natürlich darüber, weil wir mehr als von den 2,4 Millionen mehr als 500.000 Menschen mit Migrationshintergrund haben, durch alle Altersklassen, in allen Berufen. Diese Untersuchung des Berliner Instituts für Migrationsforschung führt auch jetzt dazu, dass andere Einzelgewerkschaften das auch machen wollen. Und was wir auch feststellen können, ist, dass wir einen höheren Anteil haben, der bei uns auch in den Betrieben organisiert ist mit Migrationshintergrund. Wir haben in der Republik 22,5% Menschen mit Migrationshintergrund und wir haben 26%, die bei uns organisiert sind. So, und dann habe ich aber schon dazu vorgesagt, diese Menschen sind zum Teil 40 Jahre und länger hier und sind hier beschäftigt. Und wir reden nicht nur von den neuen Migrationsgruppen. Das muss man sich auch nochmal angucken mit der EU-Osterweiterung. Polnische Kollegen, Kolleginnen, rumänische, bulgarische, das ist ja eine neue Gruppe von Menschen, von Migranten, die hergekommen sind. Und durch die Entwicklung in Spanien und Griechenland haben wir da auch nochmal eine neue Zuwanderung. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass sich da wieder was verändert hat. Also einmal abgeschlossene Migration Anfang der 90er Jahre ist einfach nicht mehr so, sondern die Arbeitsmärkte werden nochmal wieder neu zusammengesetzt. Und das Beispiel, was wir gerade gehört haben, gehört ja auch dazu, weil die Geflüchteten im Grunde genommen genommen, nochmal eine neue Arbeitsmarktressource, wenn man das mal so, ich sag mal, kapitalistisch ausdrückt, nochmal mit sich bringen. Und das muss man einfach sagen. Wir haben eigentlich in den 90er Jahren gedacht, also von der Institution her, vieles hat sich schon erledigt und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt wieder vor neuen Problemen gestellt und müssen uns dem auch sozusagen institutionell stellen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich habe nochmal die Untersuchung mitgebracht. Ich will da nicht drauf eingehen, das ist ja heute nicht mein Auftrag. Aber ich finde das nochmal ganz wichtig zu gucken, wie auch Beteiligung läuft in der Organisation und so weiter. Und dazu möchte ich eine Sache sagen, die nochmal ganz wichtig ist. Die mir auch wichtig ist gleich in dem Zusammenhang. Einmal habe ich gesagt, wir sind eine Mitgliederorganisation, die eben berät Leute, die auch Mitglieder sind. Andererseits kann man sagen, da wo Tarifverträge eingehalten werden und wo es Betriebsräte gibt, Betriebsräte haben erstmal nichts mit Gewerkschaften zu tun, sondern das ist ein Gremium, Institution des Betriebsverfassungsgesetzes. Die werden alle 4 Jahre im Betrieb gewählt. Alle Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, unabhängig vom Pass, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter, haben die Möglichkeit, sich wählen zu lassen seit 1972 und gewählt zu werden. Und das ist sozusagen ganz wichtig für uns, weil wir damit nämlich klar haben, das ist die einzige durchgängige Teilhabe in diesem Land, also in Deutschland, die es überhaupt gibt. Weil in allen anderen Bereichen gibt es keine Teilhabe auf Augenhöhe von Menschen mit Migrationshintergrund ohne deutschen Pass. Also das ist einfach nochmal total wichtig, dass ich das vorab stelle, weil das ist so in Vergessenheit geraten. Und das ist 1972 erkämpft worden. Das waren migrantische Kämpfe, die sind herausgegangen aus den Streiks bei Ford, aus den Streiks bei Hellern, aus den Streiks bei Pierburg. Und das ist sozusagen Migrationsgeschichte. Und das gehört einfach auch ein Stück dahin, wie ist denn der Widerstand gelaufen? Wie hat sich Widerstand institutionalisiert, auch in solchen Organisationen? Also das ist mir absolut wichtig an der Stelle, weil ich glaube, wir müssen auch, wenn wir darüber reden, auch über migrantische Widerstände reden und auch zu gucken, wo es da auch Grenzen gibt. Vielleicht, Sie haben gerade gesagt, weißen deutschen Forscher oder weißer männlicher Forscher, Deutsch ist ja gar nicht richtig, oder ne, und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eben auch nochmal wichtig, dass das auch eine zweiseitige Sache ist. Es geht ums Empowerment. Ich glaube, viele Menschen sind schon empowered, aber es geht auch um das Sharing. Also das Sharing von denen, die in Institutionen sitzen und da auch Parteien und so weiter, muss ich jetzt nicht ausholen. Und das, glaube ich, gehört auch zu dem Kampf, wenn wir sagen, wie bauen wir Beratungsstellen auf und wie machen wir Beratung. Das ist mir an der Stelle jetzt nochmal ganz wichtig. Dass wir also auch in den Betrieben Menschen haben mit Migrationshintergrund, die sind dann nicht nur Stafetten oder so, sondern die können sich einmischen, ihre Interessen vertreten und die machen das sehr gut. Wir haben inzwischen sehr viele Betriebsratsvorsitzende in den großen Betrieben, ob das nun Daimler ist oder zum Beispiel die Stahlwerke Peine oder auch die HDW. Das sind Menschen, die über Millionenbeträge in Aufsichtsräten mit abstimmen, aber noch nicht mal die Möglichkeit haben, wenn sie den Pass nicht haben oder den falschen Pass haben, ich sag mal, über den Kindergarten oder über ein Gulli in ihrer Straße abzustimmen. Also dieses Dilemma gehört eben auch zu strukturellem Rassismus in diesem Land. Und deshalb, finde ich, muss man das auch in so einem Workshop nochmal deutlich machen oder in einem Seminar, dass wir mit mehr zu tun haben als nur sozusagen Verhaltensweisen oder nur der Arbeitsausbeutung. Also auch da gibt's eine ganz klare Forderung von uns. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, die Gesetze hinken hinterher. Viele rechtsstaatliche Sachen, zum Beispiel Reformierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes und so weiter und so fort, ermöglichen übrigens auch solche Strukturen. Das ist mir nochmal an der Stelle sehr wichtig. So, jetzt zu der Frage. Danke für das, dass ich das lange Vorwort machen konnte, aber ich möchte Sie gerne mitnehmen, damit wir auch später gut darüber diskutieren können, wie das ist. So, jetzt sind ganz viele Bereiche aufgenommen worden, wo wir genau diese Missstände haben. Also das ist ja gerade von Frau Pollert schon gesagt worden. Fleischindustrie, Landwirtschaft, Gastronomie und so weiter und so fort. Und jetzt könnten wir uns als große IG Metall zurücklegen und sagen, naja, dann haben wir da gar nichts mit zu tun. Haben wir übrigens auch eine Zeit lang gemacht. Wir haben ziemliche Kämpfe auch zu diesen Themen in der Organisation gehabt, weil das bei uns nicht aufgeschlagen ist. Wir essen zwar das Fleisch, aber wir produzieren es nicht. Und Metallarbeiter, Arbeiterinnen haben auch so einen gewissen Stolz für das, was sie herstellen. Autos und andere Sachen. Und da ist es dann eben so, da haben wir dann nichts mit zu tun. Pflegebereich auch nur, aber wir sind in dem Fall immer wieder nicht nur, da sind wir keine Produzenten, da sind wir aber sozusagen Konsumenten und empfangen auch diese Dienstleistung. Das heißt, es musste auch nochmal ein Bewusstsein geschaffen werden für die doppelte Funktion. Aber, und das ist dann ganz interessant, wir wussten auch, dass es bei uns solche Formen gibt, die im Grunde genommen klar machen, auch wir haben in einigen Branchen damit zu tun. Und die erste Branche, wo klar war, dass wir damit zu tun haben, auch sehr offensichtlich, war das Thema Werkvertragsarbeiter in den Werften. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir noch circa 3.000, also jetzt mal gemeldet, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, 3.000 Werkvertragsarbeiter, die in den deutschen Werften arbeiten. Jetzt muss man auch dazu wischen, die deutschen Werften sind im Moment nicht die Branche sozusagen, die boomt, sondern die sind eben auch von sehr vielen Einflüssen sozusagen strapaziert. Es gibt da immer wieder Kämpfe um Aufträge und die Werften haben natürlich auch immer noch ein Problem. Es geht ja nicht nur um die großen, schönen Schiffe, die gebaut werden bei der Papenwerft, sondern es geht natürlich auch um militärische Einsätze wie U-Boote und so und da Fregatten. Und deshalb ist das natürlich auch noch immer gleich ein Thema, was auch da reinging. Trotzdem ist es so, dass die Werften den höchsten Werkvertragsanteil haben oder hatten. Dazu muss man sagen, Werkvertragsarbeiter gehören nicht zur Stammbelegschaft. Der Betriebsrat hat große Schwierigkeiten, diese auch anzusprechen. Ne? Also das heißt, da kann ein unheimlicher Missbrauch betrieben werden. Wenn wir über Arbeitsbedingungen reden, dann sagen wir immer Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen. Das ist mehr als nur Lohn. Also wir werden oft auch nur als Lohnmaschinerie gesehen. Das ist nicht der Fall. Wenn man sich unseren Tarifabschluss anguckt von diesem Jahr, weiß man, dass wir eine Punktlandung gemacht haben beim Thema Schichtarbeit, Arbeitszeit und Pflegearbeit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da auch einen weiten Blick haben. 2013 gab es dann auch im Bereich der IG Metall, nämlich ganz konkret bei der Meyer-Werft, die großen Tourismusschiffe bauen, einen Vorfall der Werkvertragsarbeiter. Vielen von Ihnen dürfte das auch bekannt sein. Es ging hauptsächlich um rumänische Werkvertragsarbeiter und zwei der rumänischen Werkvertragsarbeiter sind ums Leben gekommen bei einem Brand in einer Wohnunterkunft. Und das gab natürlich einen riesen Aufschrei. Das kann man sich vorstellen, das ist auch richtig, das ist ein Skandal, also so ähnlich wie es ein Skandal ist in Süditalien, wie Menschen untergebracht werden. Und das ist dann eben rausgekommen. Und das bei so etwas, wo sozusagen diese Luxusschiffe gebaut werden und Menschen gleichzeitig verbrennen. Also auch da wieder dieser Widerspruch. 2013 war das Erschrecken groß. Man stellte fest, dass der Betriebsrat der Meyer-Werft und auch die Personalleitung nur bedingt informiert waren. Das ist halt so. Man muss gucken, mit wem man Verträge macht. Die müssen auch geprüft werden. Aber das ist da zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut gelaufen. Und dadurch, dass der Betriebsrat keinen direkten Zugang zu den Werkvertragsarbeitern hatten, hat es auch nicht gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, hätte er ja trotzdem machen können. Die machen ja sonst auch Sachen, die man machen kann und so. Ja, da kann man drüber reden. Da haben sie auch sehr viel kritisch sich mit auseinandergesetzt, zu gucken, was ist der Job eines Betriebsrates, wo kann er hin. Rechtlich ist es aber so erstmal nicht vorgesehen. Der Fall 2013 führte allerdings dann dazu, also auch mit der Landesregierung Niedersachsen, auch mit der Kommune, dass man gesagt hat, also wenn das so ist und dass wir Werkvertragsarbeiter haben in dieser Werft, da müssen wir auch sehen, dass wir Regelungen haben, wie so eine Art Sozialcharta. Und die Sozialcharta ist dann auch entwickelt worden, mit, ich glaube, 15 Punkten. Und da geht es sowohl um die Frage, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Also wenn das überhaupt, das geht ja immer Richtlinien, also worauf man achten soll. Es geht zumindest um den Mindestlohn. Es geht um Mindeststandardbedingungen. Es geht um die Frage der Wochenendarbeit. Es geht um die Arbeit, Freischichten, also Überstundenabbau. Es geht um die Bezahlung. Es geht darum, was den Menschen vom Lohn abgezogen wird und wo die Menschen unterkommen. Und dazu ist die Sozialcharta entstanden. Und gleichzeitig ist 2013 eine Taskforce entstanden, die sozusagen direkt mit den Menschen, die arbeiten, auch in Kontakt geht. Dieses Modell ist umgesetzt worden, also auch als Standard. Man hat gesagt, genau das müsste man eben anwenden in allen Industrien, die dann auch damit zu tun haben. Das ist so nicht erfolgt, das muss man sagen. Es ist kein Exportschlager geworden, also über Papenburg hinaus. Und ich sag mal so, auf einmal so nach drei, vier Jahren, dann gibt es auch wieder so einen kleinen Schluff, dann macht man zwar die Arbeit, aber die Taskforce zum Beispiel ist eingestellt worden, bis zu diesem Jahr, wo es wieder einen Fall gab, wo im Grunde genommen die Arbeitnehmerüberlassung so war. Und da ist ziemlich klar, oder das ist eigentlich noch nicht so ganz klar, das ist gerade noch zur Zeit dabei aufzuklären, alle Papiere lagen vor, also zu der Sozialcharta gehört auch, dass der TÜV Rheinland die Wohnung sozusagen prüft und gleichzeitig werden auch die Subunternehmen ebenfalls geprüft, inwieweit die sozusagen faire Arbeitsbedingungen und Mindestbedingungen gewährleisten. Und darauf hat auch ein Betriebsrat, die Geschäftsleitung und ich glaube auch jemand aus der Kommune sozusagen einen Griff. Und der Punkt ist, trotzdem ist es wieder passiert. Und es ist nicht ganz klar, ob dahinter zum Beispiel Geldwäsche hängt und so weiter und so fort. Also das muss man einfach erstmal sagen. Das ist aufgeschlagen. Unsere Betriebsräte waren gut vorbereitet darauf, waren auch erschrocken, dass es wieder passiert ist. Jetzt gibt's natürlich wieder die Aufregung und nochmal zu gucken, was heißt das. Und da scheinen andere Machenschaften hinterzustecken als sozusagen nur ein Versehen. Und darum geht es im Moment jetzt genau zu gucken, welche Strukturen hängen da überhaupt noch hinter? Also welche kriminellen Strukturen? So möchte ich das mal ausdrucken. So, und das ist vielleicht nochmal wichtig, weil das ein Fall ist, der uns auch sehr beschäftigt hat. Und wir haben auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden bei unseren Konferenzen viel gesprochen, haben geguckt, wie man das sozusagen nutzen kann. Das hätten wir auch alles so nicht alleine hingekriegt. Also deshalb sage ich jetzt, da war der Fall auch bei uns. Und wir wissen auch, und da komme ich jetzt zu einem Bereich, der auch stark verhandelt wird, das ist die Kontraktlogistik, die ganze Frage des Transport, LKWs, die ganzen Waren, die unterwegs sind, die ganzen Ersatzteile für die Automobilindustrie, was wird da hin und her transportiert, an welchen Modulen. Das heißt, das, was gerade auch in der Presse ist, wir kämpfen natürlich, europaweit haben wir immer uns sehr stark gemacht für die Reformierung der Entsenderichtlinien. Das heißt, ganz klipp und klar zu sagen, wer in Deutschland arbeitet, hat auch das Recht, für den Lohn zu bekommen. Bei Lkw-Fahrern ist es halt so, die haben eben auch ihren Arbeitgeber irgendwo, der stellt die Flotte, dann fahren die kreuz und quer durch Europa, das wissen Sie bestimmt aus dem Fernsehen, YouTube und so weiter, muss ich jetzt gar nicht ausholen. Fakt ist, die sitzen 3 Wochen länger im Auto, schlafen 3 Wochen und länger in ihren Kabinen, haben keine Unterkunft, können nicht nach Hause und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, es wäre wichtig gewesen, dass die Entsenderichtlinien auch für diese Transport- oder Lkw-Fahrer ausgeweitet werden. Die sind ausgenommen worden im Mai. Die Entsenderichtlinie ist in Europa sozusagen verändert worden, aber der Transportbereich ist ausgenommen worden. Jetzt kann man sich vorstellen, globaler Kapitalismus hat sehr viel mit Transport zu tun und es geht dann nicht nur um die LKWs, sondern insbesondere um die Menschen, die in den LKWs sitzen. Wir haben in diesem Jahr mehr als 3000 Unfälle, also gezählte Unfälle gehabt und es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich verletzen und ihr LKW verletzt wird, für den sie natürlich im Endeffekt auch noch zuständig sind. Es geht auch um die Verkehrssicherheit auf die Straßen. Also von daher ist es auch eine Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie wir dazu stehen. Also es ist immer auch mehr, nochmal, wenn wir uns damit beschäftigen, für was setzen wir uns da politisch ein. Also und dieser Logistikbereich, um das abzukürzen, gehört natürlich auch zu uns. Jedes große Automobilwerk, jedes große Unternehmen hat mindestens eine große Fläche, wo LKWs anreisen oder wo auch in dem internen Prozess ein LKW Waren hin und her transportieren. Also ist es ein Thema, für das wir uns auch stark machen und das hat der DGB auch gemacht. Es geht nicht nur darum, das Fleisch durch die Republik zu fahren, sondern es ist da noch viel mehr auf der Straße drauf. Das sind zum Beispiel Sachen, die haben sehr viel mit der IG Metall zu tun. Wir würden das, ich mache jetzt noch die letzte Sache mit dem mobilen Arbeiten, dann können Sie mich noch mal fragen. Also bin ich noch dran am Thema?
Wir öffnen dann gleich.
Ja, genau.
Das ist auch kein Problem.
Ja, gut. Ja gut, ich versuche das kurz und knapp zu machen, aber auch verständlich zu machen. Und was jetzt vielleicht ganz wichtig ist, was habe ich gerade gesagt, Mitgliederorganisation 2011 wussten wir, dass das Thema aufgeschlagen ist mit osteuropäischen Menschen, die bei uns eben Arbeit suchen, Arbeit finden und hier arbeiten. Und da hat der Deutsche Gewerkschaftsbund mit Unterstützung aller Einzelgewerkschaften sich dafür stark gemacht, eine Beratungsinstitution einzusetzen, die heißt Faire Mobilität. Vielleicht haben Sie das schon gehört. Wir haben 8 Beratungsstellen mit ungefähr 50 Menschen, die beraten. Diese 50 Menschen sprechen alle durchweg die verschiedenen Herkunftssprachen. Meistens ist es die Muttersprache, die sie sprechen. Die haben teilweise hier studiert. Die können sowohl in den jeweiligen Ländern wie Rumänien und Bulgarien beraten und machen das gleichzeitig hier. Und die Stelle arbeitet seit 11 Jahren, Faire Mobilität. Leider konnte ich nicht mehr so viele Sachen mitbringen, aber das kann man auch nochmal aufs Internet gucken. Die Gelder, das ist ein Stück des Geldes, wird finanziert aus den Töpfen der Einzelgewerkschaften. Aber da muss man eben sagen, eigentlich ist es so, wenn man globale Arbeitnehmer und Freizügigkeit will, da muss ein Staat auch dafür gerade stehen, sozusagen Beratungsstrukturen sowohl in den Herkunftsländern der Menschen zu machen, wie auch in diesen Ländern und zwar in allen Sprachen. Deshalb ist es eine klare Forderung von uns. Wir übernehmen das. Wir haben das gemacht, wir können das Personal einstellen, wir machen Seminare mit Betriebsräten, um aufzuklären, also und auch eine Gegenwehr zu entwickeln. Und da sind wir sozusagen dran. Jedes Jahr wird eine Bestandsaufnahme gemacht und was wir verzeichnen können ist, wir haben jedes Jahr fast eine Steigerung von 40%, was Beratungsfälle betrifft. Wir haben allerdings nur 8 Beratungsstellen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Wir sind angewiesen auf Kooperation. Manchmal ist es Arbeit und Leben, manchmal ist es die Arbeiterwohlfahrt. Aber 8 Beratungsstellen, bei dem, wie der globalisierte Arbeitsmarkt läuft, ist zu wenig. Aber mehr ist nicht leistbar und mehr Geld bekommen wir nicht. Also wäre das eine Forderung eines Ausbaus, eines Netzes, das auch hinzukriegen. Und ich habe nur kurz nochmal zu den Auswertungen. In der Tat ist es genauso, wie Frau Pollert gesagt hat. Die meisten Menschen kommen hin, weil sie nicht richtig entlohnt werden, weil man ihnen das Geld, was sie eigentlich im Vertrag haben, nicht auszahlen oder irgendwelche findigen Sachen hinkriegen, wie Unterkunft oder Arbeitskleidung einfach abziehen oder ich habe keine Ahnung was. Das sind die meisten Sachen. Es gibt aber auch Verstöße im Sozialgesetzbuch und es gibt inzwischen auch die Menschen, das habe ich vorhin gesagt, es gibt sowas wie eine migrantische interne Aufklärung, es gibt Communities, die gut laufen. Es geht auch darum, dass Arbeitsverträge und Tarifverträge eingeklagt werden und da gibt es auch ein anderes neues Bewusstsein. Und man kann sagen, die meisten Menschen, die die Beratungsstellen aufsuchen, kommen übers Internet, weil man die kleinen Flyer nochmal oder die Adressen verteilt. Und es geht eben dazu, Face-to-Face-Informationen eben über Dritte. Und deshalb ist es wichtig, das auch weiter zu erzählen. Und seit dem letzten Jahr haben wir eine ähnliche Stelle eingerichtet, weil das ist jetzt sozusagen, die richtet sich hauptsächlich an europäische Arbeitnehmer. Aber es ist in der Tat so, dass da auch Menschen aus Weißrussland, Ukraine und so weiter hinkommen. Und die werden dann natürlich dementsprechend auch beraten. Und man sieht auch da steigende Zahlen. Und der letzte Punkt ist, im letzten Jahr haben wir dann gesagt, okay, das ist ja nur eine Stelle, die richtet sich an Arbeitnehmerfreizügigkeit EU. Wir brauchen unbedingt eine Stelle auch für Geflüchtete. Und seit einem Jahr gibt es diese Stelle, die ist im Moment aber dabei, dass die nur aufgebaut wird. Und davon haben wir 24 Stellen, die beraten werden. Die sind im IQ-Netzwerk und davon hängen 4 in den Gewerkschaften, wo es beraten wird. Und da wird in unterschiedlichen Sprachen beraten. Da haben wir aber wirklich ein großes Problem mit den Dolmetschern, sozusagen mit Arabisch sprechenden oder Farsi und so weiter und so fort. Die ganzen Materialien, das kann man auch im Netz gucken, das heißt SFI, Support Faire Integration. Ich habe kleine Heftchen mitgebracht, wonach es auch genau um dieselben Fragen geht, die wir auch europaweit haben. Plus, und das ist ja das Entscheidende, hier findet eben auch nochmal Beratung statt zum Aufenthaltsstatus, zur Frage des Asylgesetzes, zu diesen Sachen, die eben ganz wichtig sind überhaupt, wenn jemand geduldet ist, wenn jemand noch im Verfahren ist, was ist mit einer Ausbildung 3+2. So, und dann will ich mal aufhören und dann kann man ja auch diskutieren.
Frau Vleklik, das war sehr wichtig, dass Sie in die Tiefe gegangen sind, weil natürlich einerseits das Thema branchenspezifisch ist, auf der einen Seite aber auch viele Bereiche des Rechts betrifft. Also Sie haben es angesprochen, die Entsenderichtlinie, die gilt natürlich europaweit, auch in Italien. Wir haben unsere klassischen Rechtsgrundlagen auf Arbeitnehmerinnenseite, das ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Wir haben aber auch die Diskussion, wenn Sie sagen, der ganze Bereich der Arbeitnehmerinnenrechte erstreckt sich auch auf die Lebensbedingungen. Wir diskutieren hier über Wohnraumaufsichtsgesetze, also unter welchen Bedingungen dürfen Menschen eigentlich wohnen. In Niedersachsen wurde in der Diskussion gesagt, also es gibt mehr Standards für die Schweine in unseren Schweineställen und in Niedersachsen gibt es 24 Millionen davon. Und für Menschen, egal wo sie herkommen, das gilt genauso für obdachlose, hiesige Menschen, gibt es keine Standards. Also von daher ist es sehr wichtig, das Ganze breit zu fassen. Aber eines wurde, glaube ich, deutlich, es betrifft nicht nur Menschen ohne Papiere oder ohne Aufenthaltsstatus, sondern wir sprechen hier auch von EU-Bürgerinnen mit den entsprechenden Rechten, die sie genießen, auch in Deutschland. Insofern haben wir hier Verstöße, Lücken im europäischen Recht, Missachtung von internationalem Recht. Wir haben Arbeitnehmerinnenrechte, die sich erstrecken auf Arbeits- und Lebensbedingungen. Und wir haben zumindest in, das wurde deutlich, gute Beratungsstrukturen aufgebaut, auch in jüngerer Zeit. Und es gilt aber noch viel zu tun. Auf der einen Seite politisch bei diesen ganzen Bereichen, aber auch natürlich im Erreichen der Menschen. 8 Beratungsstellen sind wichtig und gut. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Beratungsstellen, die von einigen Bundesländern finanziert werden oder eben durch Drittnehmer wie die Caritas in Niedersachsen beispielsweise auch stattfinden. Und wie Sie erläutert haben, Herr Reckinger, Herr Professor Reckinger, auch als Folge der europäischen Abschottungspolitik, ein System, was sozusagen ausbeuterische Arbeit produziert. Sie sagen, die neue Sklaverei ist die direkte Konsequenz der Abschottung an unseren Grenzen. Und insofern möchte ich gerne öffnen. Wir haben verschiedene Themen angesprochen. Sie sind frei, in einzelne Themen tiefer einzusteigen, aber auch andere Sachen anzusprechen. Es wäre schön, wenn Sie sich, wenn Sie wollen, kurz vorstellen. Und ich eröffne die Diskussion. Und da war die schnelle erste Meldung auf der linken Seite.
Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr interessant und deshalb danke ich Ihnen als Vortragenden und Ihnen für die Einleitung. Es wird sehr deutlich, wie komplex das gesellschaftspolitisch, sozial und auch rechtlich ist. Und ich würde gerne sozusagen noch einen Aspekt einwerfen. Mein Name ist Françoise Greve. Ich arbeite für den Deutschen Frauenring. Und Herr Reckinger, Sie hatten das sozusagen in einem Satz schon anklingen lassen. Die Männer, die landen im Süden auf den Plantagen und die Frauen werden nach Norden verbracht und landen im Haushalts sozusagen Bereich, in der Pflege und in der Prostitution, Zwangsprostitution. Und das ist ja nicht nur in Italien so, sondern auch teilweise in Deutschland, womit ich sozusagen das jetzt nicht verallgemeinern will für alle migrantischen Frauen, die zum Beispiel übers Mittelmeer kommen oder auch aus Osteuropa oder Südosteuropa. Vor einigen Jahren ist ja europäisches Recht in deutschem Recht ratifiziert worden, hat sich dann in der Verschärfung des Strafgesetzbuches niedergeschlagen mit Blick auf Menschenhandel, also beispielsweise Freiheitsberaubung, das Bringen von Menschen in sozusagen ausbeuterische Verhältnisse unter Vorspiegelung falscher Tatsachen etc. und eben auch unter Freiheitsberaubung und der Profit sozusagen aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Und gerade Frauen sind ja da nochmal viel stärker von betroffen. Ich will jetzt keinen Vortrag hier halten. Ich würde sozusagen gerne mit Blick auf Europa, beispielsweise Italien, aber auch Deutschland, die Frage sozusagen dahingehend formulieren, können Sie sozusagen mit Blick auf die Lebens- und Arbeitssituation und eben diese ganzen rechtlichen Aspekte und gesellschaftlichen Aspekte nochmal die Situation von Frauen beleuchten und da vielleicht einige Punkte, was sozusagen Herausforderungen, Problemlagen, aber auch daraus folgende politische Forderungen darstellen.
Wir sammeln so gut 3 Fragen da vorne mal, genau. Das wird heute sehr, sehr unterschiedlich in den Fragekomplexen sein. Ich versuche das zu sortieren. Gut, dann nehmen wir noch Frau Reuß dran und dann.
Vielen Dank für die Vorträge. Anja Reuß vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Das, was Herr Reckinger über Italien gesagt hat, über die Situation von vielen migrantischen schwarzen Menschen, trifft in ähnlicher Weise, gerade was die den Arbeiterstrich und die Rechtlosigkeit von Menschen anbelangt, vor allem auch auf Roma, die aus Osteuropa nach Westeuropa und auch ganz verstärkt auch nach Deutschland kommen zu. Sie sind ganz oft Opfer von Menschenhandel und in ganz prekären Situationen. Wir sehen das als ein starkes Problem, das auch bisher politisch und auch von der Zivilgesellschaft weitgehend ausgeblendet und nicht thematisiert wird. Und meine Frage wäre auch nochmal an die IG Metall, inwieweit gerade diese Zielgruppe, die in besonderem Maße von Rassismus betroffen ist, in der Fleischindustrie, im Agrarsektor, aber auch ganz verstärkt im Bau, inwieweit das mit beachtet wird und da halt irgendwie auch sensibel hinsichtlich von Antiziganismus quasi mit der betroffenen Gruppe umgeht, um denen auch zu helfen, weil unsere Erfahrung ist, dass da halt ein Beratungsdefizit besteht und die aus Grund von rassistischen Erfahrungen, die sie generell halt machen, sich nahezu kaum selber an Beratungsstellen wenden. Aber wir halt das ein großes Problem sehen, weil sie noch viel, viel mehr von Ausbeutung betroffen sind.
Ja, vielen Dank. Situation der Frauen, Zivilgesellschaft, Engagement der Kirchen in Italien waren einige Themen. Global Compact for Migration, vielleicht mit Blick auf die Ziele, die auch dieses Panel betreffen. Und Frau Reuß vom Zentralrat für Deutsche Sinti und Roma zum Thema Situation der nationalen Minderheit, der Roma und der Sinti. Vielleicht, mich würde auch interessieren, Italien, weil wir das ja eingangs auch von Vizepräsidentin Claudia Roth gehört haben, der Vorstoß von Salvini, auch die Minderheit zu erfassen. Das sind ja Tendenzen, die wir in einigen europäischen Ländern, nicht nur in Italien, auch in Deutschland erfahren, die uns erschrecken lassen müssen.
Zu den Frauen ist es so, also in diesen Slums in Rosano gibt es auch Frauen, und zwar immer mehr, seit sich sozusagen die Situation so verschärft aufgrund eben der auch innereuropäischen Grenzabschottung, wie Sie es vorhin genannt haben. Allerdings sind die immer noch in einer ganz deutlichen Unterzahl und sind meistens auch in Begleitung von ihren Partnern. In der Zeltstadt erlebe ich es persönlich so, also ich bin Ethnologe und arbeite ethnografisch sozusagen an einem ganz spezifischen Ort und versuche dann etwas zu verstehen, was für Europa von Belang sein kann. In der Zeltstadt haben die Frauen einen Sonderstatus, das finde ich immer ganz interessant. Genauso wie ich übrigens auch mit Kolleginnen unterwegs war in dieser Zeltstadt, also Forscherinnen zum Teil, die ebenfalls sozusagen nicht sich irgendwie bedroht gefühlt haben oder sonst etwas. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, sozusagen dieses rassistische Bild des sexuell hyperaktiven Mannes sozusagen, das sich dort überhaupt nicht bewahrheitet. Die meisten Frauen, also alle Frauen, die ich in diesen Zeltstätten kennenlerne, arbeiten nicht auf den Orangenplantagen, weil sie überhaupt keine Chance hätten, einfach weil eben zu der rassistischen auch noch eine sexistische Diskriminierung dazukommt, sondern betreiben dann innerhalb dieser Slums vielleicht kleine Geschäfte, Suppenküchen oder Ähnliches. Es war mir aus verständlichen, nachvollziehbaren Gründen nicht möglich, mit jenen zu sprechen, die es auch in Süditalien, aber in kleinerer Zahl gibt, die auf dem Straßenstrich arbeiten. Das heißt, das, was, worauf ich mich bisher verlassen musste, ist das, dass die Männer sagen, das, was sozusagen unsere Schwestern mitmachen, das ist noch viel schlimmer als das, was wir erleben. Das heißt, wir können nur erahnen, sozusagen, wie diese Zusammenhänge sind. Und es gibt ja verschiedene Arbeiten sozusagen aus anderen Ländern, aus Frankreich zum Beispiel, die sich diese neuen Formen der ganz realen häuslichen Sklaverei sozusagen angeschaut haben. Also für mich ist das ein politisches Argument. Ja, wenn die die ganz unten sind, sozusagen sagen, eigentlich ist es wichtiger, ihr schaut erstmal auf sozusagen die Frauen. Ne? Beziehungsweise die, die eben in diese anderen Lager kommen und dann auf anderen Märkten. Ich glaube, dass das ein politisches Argument ist. Mehr kann ich dazu jetzt sozusagen aus meiner empirischen Forschung nicht sagen. Das Zweite ist, dass, was Sie sagen, ja, das ging ein bisschen unter die Zivilgesellschaft, das zivilgesellschaftliche Engagement, wobei ich auch gestehen muss, dass ich das deswegen auch manchmal vergesse, wenn ich mich kurz fassen muss, weil es schlicht und einfach nur sehr wenig gibt, zumindest in Kalabrien, dort wo ich bin, aber es ist in Apulien auch nur geringfügig besser. Ja, es gibt eine Suppenküche einer kirchennahen Organisation ein- oder zweimal die Woche. Das ist eine Art Armenspeisung, das reicht aber hinten und vorne nicht, ja, einfach weil zu wenig da ist. Es gibt auch immer mal wieder verschiedene NGOs, die versuchen, dort Fuß zu fassen in diesem Gebiet, aber das hält nie lange vor. Also einerseits sicherlich, weil das Engagement Einzelner niemals das lindern kann, was dort an Notstand, sozusagen humanitärem Notstand einfach das habe ich selber gesagt, ich wollte Notstand eigentlich nicht sagen, aber humanitären schwierigen Bedingungen sozusagen vorherrscht, weil das sind ja strukturelle und keine Notstandsbedingungen. Und leider ist es auch so, darüber haben wir uns ja im Vorfeld unterhalten, dass zwar die CGIL, die italienische, eine große italienische Gewerkschaft, durchaus dieses Problem der Erntearbeiter in Kalabrien im Blick hat, allerdings nur ein sehr kleines Büro haben und natürlich eben die genau diese Doppelfunktion haben, sozusagen auch die Mitglieder vertreten zu müssen und das aber machen in einem Klima, das von mafiösen Strukturen sozusagen durchdrungen ist und dementsprechend eigentlich nur sehr, sehr vorsichtig sind und vorsichtig operieren. Dazu kommt, dass die Menschen ja dadurch, die Betroffenen, die Arbeiter und Arbeiterinnen, aber meistens, wie gesagt, Arbeiter, dadurch, dass sie oft ja keine Verträge haben und keinen offiziellen Status haben, sich scheuen, sich beraten zu lassen in Gewerkschaften. Also die sind durchaus auch aufsuchend tätig, aber wie gesagt, das ist ein Büro mit drei Personen in einem Gebiet, in dem 5.000, 6.000 und mehr Arbeiter sozusagen beschäftigt sind. Also das ist sehr, sehr schwach. Und das hat, wie gesagt, das hat mit der allgemeinen Schwäche der Zivilgesellschaft in Kalabrien zu tun. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Mafia sozusagen dieses Land als Rückzugsland braucht. Ja, ihre Geschäfte machen sie hier, auch wie man jetzt diese Woche in den Zeitungen lesen konnte, sehr erfolgreich in Deutschland und in anderen Ländern der Welt, in denen man auch wirklich Geld verdienen kann. In Kalabrien gibt es keine wirtschaftlichen Strukturen, aber es geht um die Kontrolle sozusagen des Gebietes und der Menschen, die dort leben, dass man sich eben darauf verlassen kann, dass man auch als 20-facher Mörder sozusagen mitten in seinem Dorf unbehelligt leben kann, ja, und nicht an die Polizei verraten wird. Nichtsdestotrotz möchte ich unterstreichen, dass es viel zu kurz gegriffen wäre zu sagen, das ist ein Problem der Mafia in Süditalien. Ja? Also wenn man auch mit den Produzenten und Produzentinnen spricht, zum Beispiel mit den Bauern und Bäuerinnen, dann hört man, dass es vor allem deutsche, aber auch zwei französische Supermarktketten sind, die sozusagen diese Preise diktieren, die dann dazu führen, dass es für alle sehr, sehr eng ist. Auch für die, die ausbeuten, ist es eng. Es ist nicht so eng wie für die, die ausgebeutet werden, aber es ist sozusagen ein Problem, das viel mehr mit uns zu tun hat als mit der Mafia. Dann war noch was? Nein? Sinti und Roma? Ja, ja, klar. Also es gibt wir haben es gehört, also jetzt tatsächlich in faschistischer Manier werden die Menschen gezählt. Und das ist eben schwierig, weil es zum Teil italienische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind. Aber Ausbeutung von Europäern und Europäerinnen, was Roma und Sinti in Italien ja in allermeisten Fällen sind, weil sie italienische oder andere europäische Staatsbürgerschaften haben, findet auch statt. Ich habe jetzt von subsaharischen Arbeitnehmern gesprochen, weil das die sind, die diese Ausbeutung am stärksten spüren, weil sie sozusagen mit einer unglaublichen Wucht in ihrem Alltag mit Rassismus konfrontiert sind. Aber der gleiche Lohn wird auch gezahlt an rumänische Feldarbeiter, bulgarische, ukrainische, die ebenfalls dort sind. Die haben aber den einen Vorteil, dass sie eben nicht auf den ersten Blick als anders vielleicht erkennbar sind und dass sie als EU-Bürger eben zumindest offiziell eine Wohnung mieten können. Die leben dann sozusagen in etwas besseren Verhältnissen. Aber selbstverständlich macht die Ausbeutung nicht vor osteuropäischen oder auch Roma und Sinti halt.
Migrationspakt, was ist davon zu erwarten? Hatte ich auch gefragt.
Hatten Sie auch gefragt, ja. Ich bin ganz beeindruckt davon, dass es beinahe gelungen wäre, ein richtiges Zeugnis von multilateraler Zusammenarbeit sozusagen auf den Weg zu bringen. Das werte ich auch als sehr positives Zeichen. Ich lebe nach wie vor in Österreich und in Luxemburg und war natürlich nicht vorzusehen, dass Österreich sozusagen hier den Tross derer, die auch diesen Migrationspakt als billige Bühne verwenden, sozusagen angeführt hat. Gleichermaßen ist es natürlich so, dass das eben ein Pakt ist, der nicht bindend ist. Dieses Verpflichten, das da ja x-mal von bestimmten Akteuren dann auch gezählt, herausgezählt wird und dann als Gefahr sozusagen inszeniert wird, bezieht sich ja im Englischen auf das Wort und das Konzept, das Commitment, und das geht ja ganz weit über eine Verpflichtung im rechtlichen Sinne hinaus, aber es ist gleichzeitig auch das Problem, und wie jedes Stück multilateraler Zusammenarbeit ist dieser Migrationspakt auch absolut nicht frei von Widersprüchen, also sozusagen diese Forderung nach mehr Grenzschutz, um quasi Schleusern das Handwerk zu legen und das kriminelle Geschäfte machen zu stoppen, ist in Wirklichkeit etwas, das diese Ausbeutung überhaupt erst möglich macht und befeuert. Und das steht aber auch sozusagen drin. Also insofern ist es ein Dokument, auf das wir nicht verzichten können, glaube ich, aber das ganz, ganz viele Ecken und Kanten hat. Und im Konkreten dieser Ausbeutung, wie ich sie dort in diesen Zeltstätten erlebe, nichts machen wird, weil es gibt ja auch in Italien ein Gesetz, das den Arbeitgeber und die Arbeitgeberin kriminalisiert, die keine Dokumente, also keine Arbeitsverträge ausstellt, und nicht den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Aber wenn die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Polizei gehen und sich beschweren, dann werden die sagen, du hast keinen Vertrag, du darfst hier nicht sein, wir können nichts machen, was falsch ist. Ja. Und wenn wir also sehen, dass geltendes italienisches Recht ganz grob verletzt wird, dann ist zumindest mein Optimismus in Bezug auf den Migrationspakt eher gedämpft.
Frau Vlecklik, Situation von Frauen aus der gewerkschaftlichen Perspektive hier und vielleicht auch eine Einschätzung zum Global Compact und vielleicht die Frage von Frau Reuss, inwiefern die Wahrnehmung ist, dass Sinti auch Beratungsstrukturen wahrnehmen können?
Also ich bin jetzt nicht vorbereitet nochmal gesondert auf das Thema Frauen und Gewerkschaften. Also das geht ja insbesondere um den Pflege- und Haushaltsbereich. Da ist der DGB gut aufgestellt. Und in diesem Jahr ist es so gewesen, dass wir beim Index Gute Arbeit haben wir die Interaktionsarbeit, also von Frauen, also die in den ganzen Bereichen gemacht wird, nochmal sehr kritisch beleuchtet. Und da ist das Thema aufgenommen worden, auch nochmal mit der besonderen Bedingung. Und da wird eine Forderung auch ausgesprochen, dass Menschen, die zum Beispiel aus Polen im drei Monate, also diese Pendelmigration, die möglich ist, da ist, dass da sozusagen auch die Möglichkeiten geschaffen werden müssen, dass sie profitieren von Mindeststandardrechten. Das heißt zum Beispiel Supervision, Coaching, Beratung, emotionale Entlastung und dergleichen. Das ist das, was ich weiß. Und es ist so, dass lange Zeit natürlich erstmal auch sehr stark die Fleischindustrie, Landwirtschaft und diese Baugewerbe im Mittelpunkt gewesen sind. Und es verwundert manchmal auch nicht so, weil in der Gesellschaft es eben häufig so ist, was das Thema Frauenthemen ist, die erst immer hinten anstehen. Unsere Kollegin aber von Verdi im Grunde genommen da ziemlich Druck hintermachen und versuchen das auch auf die Bahn zu bringen. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Und Sexarbeiterinnen sind im Grunde genommen, ist ja Verdi auch unterwegs, arbeitet mit verschiedenen Verbänden zusammen, wie Hydra und anderen Sachen und anderen Verbänden. Und da geht es eben auch nochmal darum, also auch aus dieser nur Opferperspektive, das hatten Sie ja angedeutet, rauszukommen und auch wirklich eine Aufklärung zu machen. Und das läuft auch. Und den Rest, da kann ich nichts zu sagen. Ne? Also weil ich habe mich jetzt konkret auf die Sachen vorbereitet, die eben auch mit unseren Bereichen zu tun haben. Und es ist so, wir sind ein sehr männerdominierter Laden, die IG Metall. Und die Branchen, die maßgeblich behandelt werden, auch. Und es war auch so in der Beratungsstelle, das muss man auch sagen, die ersten 3-4 Jahre spielte das eine ganz geringe Rolle. Wir arbeiten mit PICUM zusammen. Also es ist ja ein europäischer Verband auch, der sich viel damit beschäftigt. Und in den letzten 3-4 Jahren haben insbesondere die Beraterinnen, die auch in diesen Netzwerken drin sind, das Thema aus diesen weißen Flecken also nach vorne geholt. Das muss man sagen. Auch das ist nicht immer so, aber das muss ich jetzt auch hier niemandem erzählen, dass das immer alles gleich per se mitgedacht wird. Also mehr kann ich da jetzt erstmal nicht zu sagen. Zu Roma und Sinti ist es so, wir machen in der Bildungsarbeit selber, arbeiten wir auch mit Heidelberg zusammen, also sowohl was das Zentrum, also das Museum betrifft, wie auch Vorträge. Wir versuchen in unserer Bildungsarbeit bei den Referenten und Funktionären das Thema Antiziganismus auch zu platzieren. Das kann ich auch sagen für andere Gewerkschaften. Jetzt haben wir in der IG Metall die größten Bildungsstrukturen, die wir überhaupt haben. Das gehört dazu. Wenn wir sagen, nicht rassistische, interkulturelle Bildungsarbeit, wenn ich lange, 13 Jahre das gemacht habe, ist es ein Bestandteil. Also die auch zu Tagung, Vertreterinnen, Vertreter zu Tagung einzuladen. Wir haben da auch einen Blick drauf. Wir arbeiten auch mit zu den internationalen Wochen gegen Rassismus auch zusammen und laden auch Vertreter und Vertreterinnen ein. Also es ist aber so, dass ich nicht sagen kann, und das habe ich auch nicht gelesen, da müsste man direkt nochmal bei Faire Mobilität anfragen. Da kann ich nur sehen die Staatsangehörigkeiten. Ich kann aber nicht nochmal sehen, ob besondere rassistische Vorkommnisse auf Roma und Sinti zutreffen. Das fände ich aber nochmal sehr wichtig. Also Sie können mir gleich nochmal Ihre Karte geben. Ich habe vielleicht auch eine bei, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dass wir da einfach nochmal einen Kontakt herstellen, wenn der nicht schon an den einen oder anderen Beratungsstellen sozusagen besteht. Also das kann ich so nicht sagen. Wir wissen aber aus Duisburg zum Beispiel, dass da sehr stark auch Antiziganismus auf dem Arbeitsmarkt herrscht. Ich würde gerne noch einmal zu der Frau da vorne sagen, ohne in so einen Rechtfertigungsmodus reinzukommen. Ich habe ja ausdrücklich gesagt, in welcher Doppelfunktion Gewerkschaften sind und dass wir Mitgliederverband sind und da einiges machen. Aber es ist nie genug, insbesondere wenn die Demokratie insbesondere unter Beschuss steht wie hier. Und deshalb finde ich, müssen wir die zweite Perspektive nochmal reinnehmen mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft, wenn wir über Zivilgesellschaft nochmal reden. Und da ist es natürlich nochmal ziemlich spannend, also da muss sich ja jeder nochmal gucken, wo er herkommt, ob das Kirchen sind, ob das Sozialverbände sind, Parteien, wie sich die letzten 3 Jahre sozusagen der Rechtsruck auch in den eigenen Institutionen, bei den eigenen Funktionären, auch in der eigenen Angst, sich zivilgesellschaftlich zu positionieren, verändert hat. Das ist ein innergewerkschaftlicher Auseinandersetzung und Kampf, so ähnlich wie es auch ein innerkirchlicher Kampf ist oder ein innerparteilicher Kampf. Also wem reden wir noch nach dem Mund und wo positionieren wir uns tatsächlich? Also von daher will ich da überhaupt nicht in Rechtfertigung reinkommen. Da muss jeder an seinem und ihrem Ort in der Institution den Kampf auch führen. Also das macht man nicht in so einem Plenum. Da habe ich genug gerade selber mit zu tun, weil es geht natürlich immer, halten wir Mitglieder, halten wir keine Mitglieder. Was man allerdings sagen kann, ist, dass wir mehr als 1 Million in die Hand genommen haben von der IG Metall, um das Thema Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren. Wir haben jedes Jahr sozusagen Gelder, wo sozusagen nochmal aus dem Vermögen finanziert werden. Und wir haben selber in der Vorstandsverwaltung in Frankfurt, also in unserem großen, schönen Haus, haben wir unten direkt bei uns eine Beratungsstelle. Das habe ich auch nochmal mitgebracht. Der heißt Der Laden. Und wir arbeiten mit 3 Vereinen zusammen und versuchen da sozusagen Geflüchtete zu beraten und relativ schnell in den Arbeitsmarkt und in die Ausbildung zu vermitteln. Wir haben selber in der Organisation Geflüchtete eingestellt in den Bildungsstätten, die wir haben, als Köche, als Handwerker und so weiter und so fort. Das ist alles immer viel zu wenig, aber wichtig finde ich, dass wir auch darüber reden und uns nicht dafür schämen, sondern auch zu sagen, ja, das passiert auch mit Mitgliedsgeldern. Man kann sich vorstellen, einige Mitglieder sagen ganz klipp und klar, Wir sind bei euch in der IG Metall, weil ihr seid eine Tarifmaschine und wir möchten nicht, dass wir mit diesen Geldern Geflüchtete unterstützt werden. Wir stehen da immer noch zu und das ist total wichtig und das, finde ich, muss man eben auch nach vorne nochmal heben. Und ich finde, da können wir viel, viel mehr machen. Wichtig ist einfach, dass wir auch die positiven Sachen nochmal benennen und da streiten. Also das ist mir nochmal an der Stelle total wichtig. Und auch nicht nur darüber zu reden, wie ist das in den Dings, sondern was hat sich auch verändert gesellschaftlich. Aber da möchte ich auch nochmal sagen, da sollten wir auch mehr Mut haben, nochmal zu gucken, nicht immer auf die, die uns ankämpfen. Ich war gestern im Landtag in Stuttgart, da saßen die AfD auch in den Integrationsausschüssen. Ich hatte ehrlich gesagt ziemlich einen Schiss davor, aber wir haben uns da tapfer geschlagen und nicht sozusagen immer nur auf diese Argumente einzugehen, sondern das, was uns wichtig ist, nach vorne zu stellen und auch zu sagen, warum wir da sind, nämlich um genau diese Gesetze, Menschenrechte zu vertreten und dass wir uns nicht dafür schämen, sondern dass wir die anderen dahin bringen müssen, darüber nachzudenken, wann sie es nicht tun. Das ist mir als politische Meinung nochmal ganz wichtig. Und das Letzte nochmal zum Global, zum Migrationspakt. Ist gerade schon was so gesagt worden, also betont wurde ja immer, ist ja alles schön und gut, wenn wir den unterschreiben, aber allein das war ja schon sozusagen ein Politikum. Und immer wurde ja gesagt, na ja, aber national wird sich ja nicht eingemischt, dann könnt ihr ja alles unterschreiben und so. Das war ja jetzt auch immer, das hat man ja in der Presse dauernd gehört, ist alles eigentlich gar nicht so schlimm. Als Gewerkschaften sagen wir, ja, wir halten den für richtig, wir unterstützen den. Die gemeinsame Verantwortung wird nochmal in der Weltgemeinschaft deutlich gemacht. Der Pakt ist zielführend und es besteht eine Möglichkeit, menschenwürdige Beschäftigungsbedingungen auch nochmal auf die Tagesordnung zu holen, so wie wir es heute machen. Also deshalb unterstützen wir das. Wissen sehr wohl, also ist auch nochmal ganz wichtig, Flüchtlinge sind ja nicht damit gemeint, sondern es geht um Arbeitsmigration. Es wird ja inzwischen auch alles in einem Topf reingehauen. Das ist ja auch nicht richtig. Und es sind Leitprinzipien, wie alle hier im Raum wissen oder vielleicht wissen, am 19.12. soll das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet werden. Und das hat enorme Verschärfungen, und zwar für beide Säulen, für die Arbeitsmigration und auch, da wird nämlich das Thema Flucht und Asyl auch mitbehandelt. Es ist nämlich das Novum dabei. Und deshalb denke ich, ist es gut, wenn am Montag der Pakt abgeschlossen wird, sodass wir diese Leitlinien auch nochmal für unsere interne Diskussion nehmen können, um die Leitprinzipien durchzusetzen. Also das ist jetzt erstmal kurz, was ich dazu sage. Ich glaube, wir haben sehr viele rechtliche Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie setzen wir die auf die Tagesordnung und wie klären wir Menschen auf, die dieses Recht vielleicht nicht in Anspruch nehmen? Und wie empowern wir die auch? Also das möchte ich dazu, mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen.
Wir haben leider keine Zeit mehr, haben jetzt nur eine Fragerunde gehabt, aber die beiden Referenten haben, glaube ich, noch mal sehr, sehr gut auch in die Tiefe gehend, deswegen habe ich sie auch bewusst nicht unterbrochen, wirklich alle Facetten angesprochen, die bei dem Thema aufkommen. Insofern war es natürlich ein Potpourri von vielen Aspekten, aber als Abgeordnete, die das schon seit fast 15 Jahren macht, weiß ich, dass wirklich alle Themen angesprochen sind und Sie haben es auch noch mal sehr schön zusammengefasst. Es gibt Rechtsprechung auf der einen Seite, es gibt viele Rechtsgrundlagen, die es umzusetzen gilt. Es gibt geltendes Recht und geltende Rechte, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es gibt viele Rechtslücken, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Entsenderichtlinie etc., internationales Recht, wo wir noch weiter arbeiten müssen, auch in den nächsten 70 Jahren. Und wir brauchen, glaube ich, noch mehr sozusagen Netzwerke, die gemeinsam zusammenarbeiten, um diese Ziele zu erreichen. Auf der einen Seite den Global Compact, die Ziele, die Arbeitnehmerinnenrechte und Rechte von Migrantinnen, die unterwegs sind, betreffen. Aber auch insgesamt, ich glaube, es profitieren alle davon, wenn solche Themen angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel, was wir hier alle gemeinsam verfolgen. Insofern bedanke ich mich recht herzlich. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, zumindest Frau Weckling ist, glaube ich, noch ein bisschen da, mit den Referenten zu sprechen. Aber Herr Professor Dr. Recklinger muss sofort weiter, Luxemburg, oder Sie sind ja auch Migrant im Orbit. Und von daher müssen wir pünktlich aufhören. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben in dem Wissen, dass Sie noch unterwegs sind heute, ein kleines Büchlein mitgebracht, nicht so umfangreich wie bittere Orangen, aber ein ganz tolles Essay von Heribert Prantl im Namen der Menschlichkeit, liest sich sehr gut, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben und Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Applaus